Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Kommt euch diese Geschichte immer noch bekannt vor? Ich muss ehrlich gestehen, am Anfang, also ich bin, wenn so Weihnachten langsam so auf die Zielgerade kommt, ein bisschen angespannt. Und zwar, weil ich nicht stark bin im Schenken. Ich weiß, ich habe manche Begabung, aber Schenken nicht. Und für mich ist es eigentlich so, wir haben das bei uns super aufgeteilt in der Familie. Ich kümmere mich um ein Geschenk und meine Frau um die restlichen Geschenke. Ja, ich weiß nicht, wie viele. Und ich kann also nur einen Fehler machen. Und in diesem Jahr ist es so, ich habe mir ein gutes Geschenk überlegt, habe jetzt mit meinen Töchtern das mal kurz besprochen, wie die Idee ist mit dem Geschenk, und das Feedback war so durchwachsen. Also das ist schon das Geschenk, was ich mir überlegt habe, ein bisschen riskant ist. Also es könnte sein, dass das nachher ein bisschen, naja, dass es vielleicht als Beleidigung interpretiert werden könnte, ne? Oder vielleicht als einen tollen Ansporn. Aber ich kann jetzt nicht viel verraten, Gina, weil du hier mit dabei bist. Wen das interessiert, der kann ja morgen mal nachfragen, ob es gut gegangen ist. Ich weiß gar nicht, mit welchem Gefühl du hier landest im Gottesdienst, wenn du hier sitzt. Vielleicht bist du ein Kind, dann ist nicht viel anderes in deinem Hirn als die Geschenke gleich. Vielleicht hast du schon geguckt, was unter dem Weihnachtsbaum liegt, und du kannst es kaum erwarten, dort endlich hinzustürzen und die Geschenke aufzureißen und zu gucken, was du da hast. Vielleicht bist du auch schon ein bisschen älteres Kind und du hast dir richtig viel Mühe gemacht, du hast Geschenke gebastelt, und dann ist eigentlich schon fast der schönste Moment, wenn dein Geschenk ausgepackt wird. Wenn du dann siehst, wie die andere Person sich freut mit dem, was du da gemacht hast. Vielleicht bist du aber auch jugendlich, also Sturm- und Drangphase, bist froh, wenn das Essen und die Geschenke vorbei sind zu Hause und du dich nachher noch um 11 oder so oder um 12 triffst mit deinen Freunden und dann nicht mehr so zu Hause bist, da freust du dich drauf. Oder du bist erwachsen, vielleicht Eltern, dann, Mann, Haus ist jetzt sauber, ordentlich, ja, das Essen ist vorbereitet, die Geschenke sind alle irgendwie hingekriegt worden, und wenn das Ganze klappt mit dem Weihnachtsfest, dann bist du einfach froh. Und vielleicht entweder, wenn die Kinder schlafen oder wenn das Essen gut klappt und du gemütlich da sitzt, dann ist Weihnachten geschafft. Oder als Senior sitzt du hier, Opa und Oma, dann denkst du, Mann, das ist richtig toll. Ich freue mich, mit den Enkeln zusammen zu sein und mit den Kindern. Vielleicht ist das deine Situation. Ich finde es so abgefahren in unserem Land, was an Weihnachten eigentlich läuft. Da alle drehen sich nur noch von ihren Gedanken um das, was gefeiert wird, gegessen wird, geschenkt wird. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das denn, dass das, was vor 2000 Jahren passiert ist, diese Geburt von Jesus, Ölwanne war es, glaube ich, nicht, aber in dieser Krippe, warum hat das so eine Bedeutung, was vor 2000 Jahren passiert ist? Und das ist eigentlich, das finde ich persönlich unglaublich. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht darüber und dachte, das gibt's doch gar nicht. Unsere Zeitrechnung in der gesamten Welt tickt nach dieser Geburt. Vor Christus, nach Christus. Dann ist unsere Kultur in Deutschland und in der westlichen Welt völlig von dem christlichen Glauben geprägt. Unser Grundgesetz hat ganz deutliche Spuren von den 10 Geboten. In jedem Dorf, in jeder Stadt steht eine Kirche in der Mitte. Alles ist außenrum gebaut. Seit die Regierung, die am längsten in Deutschland das Sagen hat in den letzten Jahren, ist eine Regierung von einer Partei mit einem C am Anfang, christliche CDU, als Partei, die sich christlichen Grundwerten versprochen hat oder verschrieben hat. Wie kommt das, dass diese Geburt vor 2000 Jahren bis heute so eine unglaubliche Auswirkung hat? Alleine nur diese Bedeutung für unsere Kultur, die macht es ja eigentlich schon nötig, dass wir uns Gedanken machen Um was geht es eigentlich? Um was geht es eigentlich bei dieser Geburt? Und wie kommt es, dass dieser Jesus so einen unglaublichen Einfluss auf unser Land, auf unsere Welt, unsere Nation hat? Den Text, den wir ganz am Anfang gelesen haben, der stammt ungefähr aus 700 Jahren vor Christus, also ist 2700 Jahre alt. Das war in einer ganz, ganz dunklen Zeit. Timmy, du kannst den Text nochmal hier vorne anschlagen. Eine ganz dunkle Zeit, Weltmächte haben sich abgewechselt, Terror, Brutalität, Kriege waren an der Tagesordnung. Und da bekommt Jesaja, ein Prophet im alten Israel, einen Auftrag von Gott, eine Vorhersage zu machen, eine Prophezeiung, eine Verheißung auszusprechen. Und in dem Text davor steht so jetzt, legt mal die ganzen blutigen Soldatenmäntel weg, zieht die Springerstiefel aus, legt sie zur Seite. Jetzt kommt was ganz Neues, was ich euch verheiße. Und da sagt er, denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben wurden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Und was passiert? Scheinbar nichts. 700 Jahre später, um das Jahr 0 ungefähr, ein Kind wird geboren in einer Krippe, Maria und Josef, die Eltern. Eine Zeit, die dunkler nicht sein kann. König Herodes regiert, ein furchtbar brutaler Herrscher. Er hat seinen eigenen Sohn umbringen lassen, kurz vor seinem Tod noch, weil er Angst hatte, dass er ihm seinen Thron streitig macht. Als er hört, dass wahrscheinlich ein neuer König geboren wird, der möglicherweise seine Macht übernehmen wird oder sein Amt übernehmen wird, dreht er so durch, dass er befiehlt, einen Kindermord in der ganzen, im ganzen Landkreis zu machen. Alle Kinder unter 2 Jahren sollen ermordet werden. Nur aus Angst, dass jemand anders ihn beerbt auf seinem Thron. Was für eine Zeit. Das ist die Zeit, in der Jesus geboren wird. Und dann kommt die Botschaft, wie wir sie gerade so witzig gehört haben. Der erste Engel erscheint den Hirten und dann kommen noch die ganzen anderen Engel mit dazu. Ich lese es nochmal aus Lukas 2, wo die Engel gemeinsam singen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Jesus wächst auf, immer noch Krieg und Terror außenrum. Jesus wird 30 Jahre alt, dann 33 Jahre und Jesus stirbt am Kreuz. Die Römer haben Israel besetzt, nach wie vor nichts zu sehen von Frieden. Immer wieder passieren kleine Revolten, Leute versuchen an die Macht zu kommen. Von Frieden ist weit und breit nichts zu sehen. Und dann blättern wir weiter bis nach heute, 2000 Jahre später. Und was sehen wir heute? Ist hier heute Frieden in dieser Welt? Immer noch nicht. Und ich habe mir ganz ehrlich die Frage gestellt, was machen wir eigentlich an Weihnachten? Wir lesen diese Texte, singen Stille Nacht, O du Fröhliche, reden davon, dass die Engel Frieden verkündet haben, Frieden auf dieser Welt. Und wo ist Frieden zu sehen? Wenn wir jetzt Leute interviewen würden, die auf der Flucht sind oder die aus Syrien, aus dem Irak kommen, die würden uns schildern, was das wirklich bedeutet, echten Krieg zu erleben und Terror. Und meine Frage ist, reden wir uns als Fromme, als Kirche irgendwie was ein? Sind das Fake News? Oder drücken wir einfach die Wahrheit weg und tun so, als wenn alles doch irgendwie nett ist? Reden wir irgendwie das Ganze schön? Oder ist es vielleicht doch ein Werbetrick der Kirche, dass man einmal im Jahr kommt und mal ordentlich einen dicken Schein zückt für irgendein Spendenprojekt? Ist es das? Und ich habe mir tatsächlich diese Frage gestellt, was überzeugt mich persönlich oder was überzeugt uns denn hier, einen Gottesdienst zu feiern und glaubhaft zu sagen und selbst das auch zu glauben, dass mit Jesus der Friedefürst auf diese Welt gekommen ist. Dass mit Jesus der Friedefürst auf diese Welt gekommen ist. Glauben wir das? Glaube ich das wirklich? Und dazu möchte ich einen kleinen Ausflug mit euch machen. Und ich freue mich sehr, gleich euch noch jemanden vorzustellen hier vorne. Und zwar einen kleinen Ausflug erstmal dahin, kurz bevor Jesus damals gefangen genommen wurde, hat er seine engsten Freunde um sich geschart und hat viel Zeit mit ihnen verbracht und hat sie darauf vorbereitet, hat ihnen gesagt, dass sein Leben hier auf dieser Welt ein Ende haben wird, dass er einen sehr schweren Tod vor sich hat, aber dass sie keine Angst haben müssen. Und in diesem Zusammenhang bereitet er sie so vor, ich habe euch einen Text mitgebracht hier aus Johannes, aus dem Neuen Testament, Johannes Evangelium Kapitel 14, da sagt Jesus Folgendes zu seinen Freunden: Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus redet hier nicht von einem politischen Frieden. Jesus redet hier nicht von einem Frieden, der so die Abwesenheit von Krieg meint. Irgendwie außenrum, alles lebt im Wohlstand und irgendwie klappt alles. Jesus redet nicht von einer äußeren, einem politischen Frieden oder einem Waffenstillstand in dieser Form, sondern er redet von einem inneren, übernatürlichen Frieden. Ein unwiderstehlicher Frieden, ein Friede, der in meinem Herzen, im Leben drin ist. Ein Frieden, den nur er schenken kann, der nur von Jesus kommt. Was ist das denn für ein Frieden? Und Jesus selbst stellt uns das nämlich vor, was das für ein Frieden ist. Er hat selbst diesen Frieden in sich gehabt, den er weitergegeben hat an seine Freunde. Und dieser Friede von Jesus, der hat sich in den schwersten Situationen, schwersten Stunden seines Lebens bewährt. Und die schwersten Stunden und Momente in seinem Leben waren, als er Richtung Gefangennahme ging. Der Verräter, einer seiner engsten Freunde, kam auf ihn zu, hat ihn verraten. Jesus begrüßt ihn mit meinem Freund. Dann geht's weiter, dass die Folterer von Jesus, die ihn bis zum Kreuz nachher geschleppt haben, ihn verspotten und auslachen und Jesus nicht mit bitterem Hass sie anfaucht oder vor lauter Bitterkeit verzweifelt, sondern er betet am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sogar in dem Moment am Kreuz, als alles verloren schien und Jesus sich so verlassen gefühlt hat von allem, betet er: mein Gott, wendet er sich mit Zuvertrauen, mit Zuversicht an seinen Vater im Himmel. Jesus war erfüllt von einem Frieden, der alle Dimensionen, was wir unter Frieden verstehen, übersteigt. Und das ist Gottes DNA im Herzen von Jesus. Und Jesus sagt: Diesen Frieden, den ich selbst kenne, den ich habe, den gebe ich an euch weiter. Das ist der Frieden, den ich weitergebe. Und dieser Frieden, der bewährt sich in der größten Bedrängnis und in der größten Schwierigkeit. Bei Jesus gibt es Frieden, der für immer trägt. Ich freue mich sehr, die Hoschenk zu begrüßen. Hoschenk, komm doch mal bitte nach vorne. Genau. Oder könnt ihr ruhig mal applaudieren. So, hier vorne ist genug Platz. Da hinten ist eng. Hoschenk, herzlich willkommen. Ja. Hoschenk, du bist eine dynamische junge Frau, wie jeder sehen kann. Du bist alleinerziehend. Dein Sohn Nevio ist hier. Nevio, wo steckst du? 12 Jahre, Hammertyp. Du lagst gemeinsam mit meiner Frau Gina im Kreissaal, Amelie und Nevio am gleichen Tag geboren in Gummersbach. Das heißt, ein bisschen gemeinsame Geschichte. Du bist Rettungssanitäterin, du bist Sozialarbeiterin und du bist vor vielen, vielen, vielen Jahren mit deiner Familie als Flüchtlingskind, als kurdisches Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen. Hast eine Menge erlebt in deinem Leben und nimm uns doch gerade mal so ein bisschen mit rein, wie so dein erstes Auftreffen in Deutschland gewesen ist, was sich dann nach und nach so entwickelt hat, vielleicht bis du zu dem Zeitpunkt gekommen bist, wo du wirklich völlig überzeugt warst, es kann kein Gott geben. Nimm uns mal ein bisschen mit rein in diese Phase.
Okay. Ja. Ja, also ich kann mich leider nicht an vieles erinnern. Ich war 4 Jahre alt, als meine Familie geflüchtet ist. Ich weiß aus Erzählungen, dass wir in Berlin angekommen sind mit einem Koffer. Meine Eltern, wir sind 5 Kinder und alle in unterschiedlichen Altern. Und als wir nach Deutschland kamen, hatten wir einen sehr schwierigen Start. Da gibt es immer wieder Szenarien, an die ich mich erinnere. Wir haben wirklich viel Hass erlebt. Ich habe gemerkt, dass ich aufgrund meiner Nationalität verachtet worden bin, in Ecken gedrängt worden bin, dass es Menschen gab, die mich nicht so akzeptiert haben, wie ich war, oder als Kind nicht so akzeptiert haben. Wir haben viel Brutalität erlebt. Ich komme aus einer muslimischen Familie, wie Markus sagt. Jetzt habe ich halt erlebt, dass Frauen auch wenig Wert haben, und habe oft gedacht, das wäre in Ordnung, wie das abläuft. Und ja, aber ich durfte mich weiterentwickeln und bin dann das erste Mal tatsächlich mit Familie Guterding in Kontakt gekommen. Und zwar hatten Frau und Herr Guterding, also die Eltern von Markus, uns in Deutschland empfangen. Und das war mein erster Kontakt mit Kirche und Bibel. Ich kann mich da genau dran erinnern.
Also Jungschar in Reichshof Mittelager, ne?
Mittelager, genau. Und ich kannte Jesus nicht, das war völlig fremd, oder die Geburt Jesu war mir völlig unbekannt, aber es gab Geschenke, das war cool. Und es war unfassbar, was es für eine Gemeinschaft dort gab. Also es war völlig egal in dem Augenblick, dass ich Kurdin war, das hat keinen interessiert. Also ich war einfach als Mensch da, und das war so die erste Begegnung. Und dann war es aber lange wieder verschwommen und vieles ist unterschiedlich gewesen. Ich habe mein Leben weitergelebt. Jetzt hast du gerade von einer Krise erzählt. Ich habe den einen oder anderen getroffen, der diese Krise leider schon kennt. Viele Menschen kennen sie nicht. Vor 2,5 Jahren ist mein 13-jähriger Neffe dann vor mir verstorben. Und das war der Augenblick, wo mir klar war, es kann keinen Gott geben. Wenn es einen Gott geben kann, wie kann Gott es zulassen, dass ich zusehen muss, wie mein 13-jähriger Neffe vor mir erstickt? Und dieser Tag hat mein komplettes Leben verändert. Ich möchte nur kurz eben einwerfen, dass man gar nicht so weit in Krisen denken muss, wie ich sie erlebt habe. Jeder von Ihnen unterlebt unterschiedliche Krisen, und nicht nur die ganz schlimme Krise ist eine Krise für denjenigen. Ich habe da meine Hoffnung aufgegeben, meinen Glauben aufgegeben. Für mich war klar, es gibt einfach nichts. Wie kann man so brutal und gemein sein? Und dann habe ich mich aber viel mit einer Freundin unterhalten, die sehr viel in der Gemeinde tätig ist. Ich habe immer wieder dran geglaubt, aber so wirklich gefasst habe ich es nicht. Und auf einmal bekam ich eine WhatsApp von Markus, dass es einen Hauskreis gibt und ob ich nicht Interesse hätte, da mal vorbeizukommen und mitzumachen. Und anfangs war ich etwas skeptisch, habe mich dann aber überzeugt hinzugehen und habe das so krass und intensiv gespürt, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der mich akzeptiert, wie ich bin, der mich als Hoschenk nimmt, der mich mit meinen Fehlern sieht, der mich mit meinem Schicksal sieht und der mich abgöttisch liebt. Und da haben ganz viele unterschiedliche Menschen dazu geführt, also Gina, unsere langen Gespräche, diese Auffangende, und ich habe tatsächlich erlebt, mit Jesus in Kontakt zu kommen, und das war, glaube ich, so mein Highlight, also dass ich wirklich um ein Zeichen gebettelt habe. Ich wollte sehen oder ein Zeichen dafür, dass es meinen Neffen irgendwo noch gibt, und dieses Zeichen habe ich mehr als deutlich bekommen, also schöner, als ich es mir je hätte vorstellen können.
Und Hoschenk, was würdest du denn sagen, also ist jetzt ein halbes Jahr her, glaube ich, als du, oder ich glaube ein halbes Jahr, ne, als du zu Lifehaus, zu unserem Hauskreis mitgekommen bist, was würde sich denn, oder was hat sich am stärksten verändert, wenn du vergleichst, ich sag mal, dein Leben jetzt mit dem vielleicht vor einem Jahr ungefähr, ne? Was würdest du sagen, was sind die stärksten Unterschiede?
Der Glaube. Also ich habe verstanden, dass jeder Mensch so sein darf, wie er ist, dass man Menschen nicht werten darf aufgrund von irgendwelchen Dingen. Ich versuche niemanden von meinem Glauben zu überzeugen, aber ich bin unfassbar dankbar, dass ich ihn in mir tragen darf. Und jeder, der Interesse hat, den lasse ich total gerne daran teilnehmen. Und das empfinde ich als sehr, sehr großes Geschenk, zu sagen, ich bin, wie ich bin, und jeder, der möchte, darf mit auf diese Reise kommen. Und ich bin dankbar für alles, und ich bin viel dankbarer geworden, weil ich verstanden habe, das Leben hier ist so kurz, und ich möchte das Leben mit den Menschen verbringen, die mich in meinem Glauben unterstützen.
Hoschenk, vielen, vielen Dank. Und danke auch, dass wir von deinem Feuer so profitieren können hier. Ne? Genau. Und du stehst. Horsching ist anschließend bestimmt noch ein bisschen hier. Sie mag das auch, wenn sie angesprochen wird von jemand von euch, ganz bestimmt. Neben diesem Frieden, den Jesus damals weitergegeben hat oder seinen Freunden angeboten hat, diesen Frieden, den er in sich hat, den ich weitergeben möchte an meine Freunde, hat er von einem absoluten Frieden gesprochen. Von einem Frieden, der uns auch in der Bibel vorgestellt wird, der noch weit über unser Leben hier hinausgeht. Und dazu möchte ich euch einen Text noch zeigen aus dem letzten Buch der Bibel. Da steht Folgendes. Genau. Und das ist eine lange Voraussicht, die damals schon lange noch in der Zukunft lag und heute immer noch in der Zukunft liegt. Es wird einen Zeitpunkt geben, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Der innere Frieden, den Jesus schenkt, ist so eine Art Vorgeschmack auf das, was in Zukunft kommt. Und darauf können wir uns freuen. Ich bin persönlich gerade in so einer Phase, die für mich auch ganz neu ist. Mein Vater ist sehr krank und Batterie ist leer. Und ich muss mich darauf einstellen, so vielleicht in den nächsten Wochen meinen Vater zu verabschieden, dass er stirbt. Und das ist eine ganz neue Erfahrung für mich auch, auch gemeinsam in den Gesprächen mit meinem Vater über die Dinge zu reden, die vor uns liegen. Was kommt denn, was trägt denn auch über mein Leben hier in dieser Welt hinaus? Und da ist das einfach so unwiderstehlich, wie Jesus hier diesen absoluten Frieden auch vorstellt. Bei Jesus gibt es Frieden, der immer trägt. Und jetzt ist die ganz große Frage von Weihnachten, auch von heute, die ganz große Frage ist, wie kann ich diesen Frieden, der nur von Jesus kommt, finden? Wie kann ich diesen Frieden, von dem Horsching gesprochen hat, wie kann ich das erfahren? Wie kann ich das erleben? Und dazu habe ich euch mal eine Folie mitgebracht und möchte mal bitten, dass ihr die mal anguckt. Ist sie attraktiv, die Folie? Könnt ihr was sehen? Eigentlich nicht, ne? Hat einer eine Idee, was das sein könnte? Ein Kaninchen? Da steht ein Geschenk, ist schon mal ganz gut, ne? Oder steht, bitte putz dem Markus die Schuhe oder sowas, ne? Irgend sowas. Man kann das ganz schlecht erkennen. Vielleicht ist der Glaube an Jesus, der christliche Glaube, auch was Horsching vielleicht gerade erzählt hat oder was wir von den Bibeltexten gelesen haben, vielleicht ist das für dich sowas wie so eine verschwommene Folie. Du guckst dahin und denkst, naja, mag ja sein, dass das irgendjemand was sagt, aber für mein Leben kann ich nichts mit anfangen. Vielleicht ist das deine Situation, wie du bisher so über den christlichen Glauben nachgedacht hast, oder auch über den Frieden oder über die Bedeutung von Weihnachten. Und da möchte ich einfach mal bitten, macht mal das mal mit. Und zwar schließt mal eure Augen, reibt eure Augen mal so richtig. Reibt mal so richtig eure Augen und dann macht die Augen wieder auf. Ja. So, und plötzlich könnt ihr was sehen hier vorne und könnt ein Geschenk sehen und sogar einen Text, ganz klar und eindeutig. Nur unter deinem Stuhl klebt ein persönliches Geschenk für dich. Das kannst du hier vorne lesen. Und ich möchte damit, es sind ein paar Zweifler, ein paar Glauben und Tun. Okay. Und tatsächlich. Okay. Wenn mein unglaublicher Mitarbeiterstab das perfekt gemacht hat, dann müsste jeder von euch tatsächlich unter seinem Stuhl ein kleines persönliches Geschenk haben. Das müsste geklappt haben. So, jetzt habe ich mir natürlich ein Eigentor geschossen, jetzt passt keiner mehr auf. Okay. Also wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich mal OM essen, aber ich bitte euch nochmal zuzuhören. Was ich damit erklären möchte, ist Folgendes. Vielleicht hast du jetzt gemerkt, du kannst hier vorne das richtig deutlich und klar sehen. Vielleicht ist das gut zu vergleichen, dass wenn du glaubst, dass tatsächlich was an Weihnachten gefeiert wird, die Geburt von Jesus, dass er gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, als Retter auf diese Welt gekommen ist, dass du daran glaubst, nimmst du diese neue Perspektive ein des Glaubens und auf einmal wird diese Botschaft für dich klar und scharf und verständlich. Und dann gibt es noch das, was dazugehört. Das ist so, dass du anfängst zu glauben, dass das tatsächlich wahr ist. Aber was meint Glaube? Ich glaube, dass es dieses Jahr noch schneit. Ich glaube, dass Bayern deutscher Meister wird. Das sind Überzeugungen, die sind nett und die sind gut, aber die haben mit meinem Leben gar nicht viel zu tun. Und wenn du diesen Text gelesen hast und gedacht hast, das ist ja nett, das glaube ich, aber mit deiner Hand nicht unter den Stuhl gefasst hast, dann hast du nur theoretisch geglaubt, dass da was ist. Und da möchte ich, das möchte ich dir als ein Beispiel mitgeben, dass der Glaube, von dem in der Bibel geredet wird, ist ein Glaube, der sich in der Tat im Leben zeigt, in meinem Handeln. Das ist kein theoretisches Bekenntnis, sondern ein Glaube, der sich in meinem Handeln tatsächlich zeigt. Und das kann sein, dass das ein Gebet ist, das kann sein in der praktischen Nächstenliebe zu anderen, das kann sein, dass du beginnst, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen und den Glauben zu entdecken und tatsächlich zu testen auf seine Alltagstauglichkeit. Das kann das alles sein. Und ich möchte euch jetzt herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, euer Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen. Und dazu habe ich noch einen letzten Text und dann schließe ich auch gleich. Und zwar ist das ein Kerntext, der das Evangelium, die Botschaft von Weihnachten zusammenfasst. Und da steht Folgendes im Römerbrief Kapitel 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zur Gnade, die jetzt die Grundlage für unser Leben ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist das Angebot, was Jesus macht. Heute, hier an Heiligabend. Das ist das Angebot, was Jesus dir macht. Und du kannst es annehmen, indem du vertraust, indem du glaubst. Und das war vor 2700 Jahren so bei der Versprechung von Jesaja. Das war vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde, so. Und auch die Erfahrung von Hoschenk. Das ist alles die Herausforderung. Glaubst du, dass das wahr ist? Und die zentrale Frage ist, hast du diesen Frieden, den es nur bei Jesus gibt? Und wenn ja, wenn du sagst, ich habe diesen Frieden, das kenne ich auch. Mich hätte der Markus auch interviewen können. Dann mache ich dir Mut. Freue dich richtig an Weihnachten. Genieße es. Und hab Mut, in deinem Umfeld von deiner Freude zu erzählen. Erzähl anderen Leuten, was dein Glaube dir bedeutet. Und wenn du auf diese Frage Nein antwortest und sagst, nee, eigentlich, ich hätte das ja gerne, wie Hoschenk das vielleicht erzählt hat. Aber wenn ich ehrlich bin, kenne ich diese Erfahrung nicht. Habe ich das nicht. Dann ist die Frage an dich in diesem Gottesdienst, die ich dir jetzt stelle. Möchtest du im Vertrauen dieses Geschenk von Jesus annehmen? Und ich möchte dich herausfordern, ich will jetzt noch beten. Und wenn du merkst, dass innen drin für dich das irgendwie klar wird, dass deine Sehnsucht ist, ja, ich möchte, ich sehne mich eigentlich auch nach diesem Frieden, von dem hier geredet wird, dann mache ich dir Mut, dass du heute, 24.12.2018, für dich sagen kannst, alles klar, ich mache mich auf diese Entdeckungsreise. Diesen Frieden will ich finden, diesen Frieden mir von Jesus schenken zu lassen. Und ich möchte jetzt beten und bitte einfach, dass ihr die Augen mal alle zumacht beim Gebet. Und wir haben das ja eben mitgekriegt bei dem unterm Stuhl fassen. Das heißt, Glaube zeigt sich im tatsächlichen Tun. Nicht nur in einem theoretischen Bekenntnis, sondern im tatsächlichen Tun. Und ich möchte dich einfach bitten, als so einen ersten Schritt zu äußern, ich mache mich auf die Entdeckungsreise, diesen Frieden kennenzulernen. Dass, wenn ich jetzt bete, dass du einfach kurz für dich persönlich, einfach nur für dich persönlich die Hand hebst und damit für dich sagst, ich mache mich auf diese Entdeckungsreise, Jesus kennenzulernen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist und dass du so voller Liebe und Leidenschaft bist. Und du hast damals dein ganzes Leben hingegeben, bist bis zum Kreuz gegangen, hast dich auspeitschen, bespucken, beschimpfen lassen und hast dann am Kreuz einen riesengroßen Sieg errungen. Danke für deine Auferstehung, die neues Leben geschafft hat. Und danke, dass du deinen Frieden weitergibst, auch in unser Leben hinein. Danke dir für das, wie Hoschenk dich erlebt hat. Danke dir dafür, dass wir nicht von irgendeinem entfernten Glauben reden müssen, sondern einem Glauben, der sich im Alltag erweist. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass dieser Friede, den du schenkst, diese Freude, die du schenkst, dass sich das ausbreitet in unserem Leben, in die Beziehungen hinein, die wir haben, in unsere Familien, dass wir das teilen können nach außen. Und ich bete für jeden, der sich danach sehnt, diesen Frieden zu erleben, dass du sein Herz packst und bewegst und er dich erlebt und kennenlernt. Zu deiner Ehre, Jesus, bete ich. Amen. Auf der Rückseite von eurem Zettel, den ihr bei dem Mauam gefunden habt, da sind zwei Websites mit drauf. Wenn ihr einfach sagt in den nächsten Tagen, ich habe viel Zeit, ich will mich auf die Entdeckungsreise machen, geht einfach mal auf diese Seite, du kannst mal weiterklicken, Timmy. Da sind ganz, ganz tolle Tipps, Hinweise, persönliche Berichte von Menschen, die sich auf diese Entdeckungsreise gemacht haben, diesen Frieden kennenzulernen. Und ich träume persönlich davon, dass wenn ich mir das vorstelle, dass wir gemeinsam hier in diesem Rahmen, dass wir gemeinsam, so viele Menschen wie hier sind, diese Weihnachten feiern mit Frieden im Herzen und mit einer ganz großen Freude, die sich nach außen zeigt und wo wir anderen Menschen von dem, wie wir beschenkt sind, etwas weitergeben können und teilen können. Und deswegen in dem Sinne, frohe Weihnachten und lasst uns dieses Fest so richtig genießen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.